Ja, guten Morgen. Wir haben uns in den letzten Wochen in unseren Gottesdiensten Gedanken gemacht über die Frage, wie ist Gott? Und im Februar, wie Chris das gesagt hat, unterbrechen wir die Serie Wie ist Gott? Die geht im März dann wieder weiter. Und wir zoomen etwas näher ran, beziehungsweise wir gehen tiefer hinein in die Frage und schauen uns aus vier unterschiedlichen Perspektiven an, welche Folgen hat es eigentlich, wenn das Wesen Gottes, wie er ist, auf Menschen abfärbt. Was passiert dann? Eine kleine Arbeitsgruppe von mittendrin hat im letzten Jahr an einem Konzept für den Bereich Diakonie gearbeitet. Diakonie ist uns schon immer wichtig. Und ist von Anfang an bei uns als Kirche auf dem Schirm gewesen. Und gerade weil in diesem Bereich so viel passiert ist in den letzten Monaten und Jahren und weil dieser Bereich so viel Potenzial hat, haben wir gedacht, da schauen wir noch mal ein bisschen intensiver hin, da gehen wir mal rein. Und das Ergebnis lässt sich in Papierform schon mal sehr gut sehen. Es ist ein Konzept entstanden. Viele haben daran mitgearbeitet, das ist genial, aber eine Kirche ist ja nicht dazu da, Konzepte zu schreiben und Paper zu verfassen, die schön aussehen, sondern Gottes Wesen in dieser Welt, also in unserem Alltag, in unseren Häusern, in unseren Familien, in den Hörsälen, an der Arbeit, im Klassenzimmer, in den Krabbelgruppen und Sportvereinen wiederzuspiegeln. Ein Konzept ist also niemals das Ziel, die Endstation, aber ein motivierendes Werkzeug, ein größeres Ziel anzustreben und hoffentlich dann auch zu erreichen. Christen, also Menschen, die Jesus Christus vertrauen, sollen in dieser Welt als seine Nachfolger, als seine Leute erkennbar sein. Und zwar nicht erkennbar, indem jeder weiß, ach, das sind die, die sich abgekapselt haben. Das sind die, die sich absondern. Oder das sind die, die sich sonderbar verhalten. Nicht dadurch, dass wir eine geschlossene Subkultur bilden, sondern daran, dass wir selbst uns von Gott und durch Gott in unserem Wesen, in unserem Charakter, in unserem Sein beeinflussen lassen und verändern lassen und dann durch uns Gottes Eigenschaften in unserem Leben, in unserem ganz normalen Alltag für andere Menschen sichtbar und spürbar werden. Also nicht abkapseln, sondern abheben im Sinne von positiv herausstechen durch Liebe, durch Hoffnung, durch Gerechtigkeit, durch Freundlichkeit, durch Großzügigkeit. Und das alles steckt in diesem Begriff dienen. Dienen heißt das Leben anderer Menschen bereichern, indem wir teilen. Und vielleicht könnt ihr sie auch hören, all die Gegenargumente hier im Saal. Das sind die, die sagen, was noch mehr machen? Ich mache doch schon so viel, ich bin total müde, ich bitte nicht. Und dann sind die, die sagen, aha, das ganze Jahr über wird gepredigt, es geht um Gnade, wo wir nichts machen müssen. Und jetzt kommt das Kleingedruckte, der Appell. Und dann sind die hier, die sagen, mir fallen so viele Situationen ein, wo ich in Not war, und das auch geäußert habe und niemand von euch als Kirche da war, um mir zu helfen. Und dann sind die hier, die sagen, ich will das gar nicht, das interessiert mich doch gar nicht. Und dann sind die hier, die sagen, jetzt bin ich zum ersten Mal hier und schon geht es darum, dass was gefordert wird. Es könnte damit zusammenhängen, wenn diese Argumente in eurem Kopf oder in euren Herzen sind und hier überall greifbar sind, dass dieser Saal voll ist mit unperfekten Menschen. unperfekte Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Ansprüchen, mit verschiedenen Persönlichkeiten und Fähigkeiten und Prägungen und Erfahrungen. Und dass dieser Saal voll ist mit 100% unperfekten Menschen, hängt damit zusammen, und vielleicht überrasche ich euch jetzt, dass mittendrin als Kirche aus 100% unperfekten Menschen besteht. Und wenn du hier bist und deine Erwartung ist, dass es hier perfekt ist, dann bist du leider falsch. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass diese Welt aus 100% unperfekten Menschen besteht. Was für eine Überraschung. Und wenn die zusammenkommen, wie soll es dann perfekt werden? Das ist Kirche. Aber wenn ihr euch umguckt, ist dieser Saal auch voll mit tollen Menschen, die begabt sind, die befähigt sind und die gleichzeitig unperfekt sind. Das heißt, wir alle haben Nöte und Bedürfnisse und Herausforderungen, aber alle haben gleichzeitig auch was zu geben. Wir sind immer beides. Und ich habe hier die Woche ist mir so ein Begriff bekommen, wo ich dachte, wir sind Gottes bedürftiges Potenzial. Wir sind Gottes bedürftiges Potenzial, mit dem Gott diese Welt und unsere Stadt und dein Leben punktuell ein bisschen besser machen möchte. Und wir möchten versuchen, beides gleichermaßen als Realität wahrzunehmen und gemeinsam auf diese Realität zu reagieren. Bedürfnisse und Ressourcen, geben und nehmen, ergänzen sich nämlich interessanterweise sehr gut. Und dann gibt es ein Ganzes. Und deswegen passt es total gut, an dieser Stelle jetzt in unserer Serie darüber, wie Gott ist, diese ganz praktische Serie für den Februar einzuschieben. Weil die Motivation dafür, dass wir als Kirche eine dienende Gemeinschaft, eine Teilgemeinschaft sein wollen, nicht aus uns selbst kommt. Kein Konzept kann uns dauerhaft motivieren. Und keine flammende Rede wird uns dauerhaft motivieren. Sondern unsere Motivation ist Gottes Großzügigkeit und sein dienender Charakter, der uns verändert und auf uns abfärbt, wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Und das Schöne ist, wir starten ja nicht bei Null. Dieser Saal ist voll mit Menschen, die schon teilen. Kraft und Zeit und Finanzen, guckt mal auf Seite 8. Das ist unglaublich. Und Begabungen und Fähigkeiten und Menschen, die für andere kochen und babysitten und einkaufen gehen und das Auto zur Verfügung stellen oder ihr Wissen teilen, einkaufen, zuhören. Christen und Zweifler und Fragende und Suchende sind bereit, innerhalb unserer Kirche und auch außerhalb und auch innerhalb der eigenen Komfortzone und auch außerhalb der eigenen Komfortzone anderen Menschen zu dienen. Und in diesem Prozess im letzten Jahr ist dann eine Vision entstanden, eine Formulierung unserer Motivation, und die ist auf Seite 3 im Heft abgedruckt. Da heißt es, wir sind eine teilende Gemeinschaft, in der jeder in Wort und Tat seinem Nächsten und unserer Stadt dient. So zeigen wir ganz praktisch Gottes Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Liebe, Hoffnung und Gerechtigkeit und eben auch Großzügigkeit. Das heißt, in den kommenden 4 Wochen werden wir mit unterschiedlichen Bibeltexten 4 unterschiedliche Aspekte anschauen. Und heute geht es um die Grundmotivation dafür, überhaupt zu teilen, zu dienen, nämlich Gottes Großzügigkeit. Und wir schauen uns an Teilhaben an Gottes Großzügigkeit. Und nächste Woche geht es um Teilnehmen an Gottes Charakter. Und in der Woche danach um Teilwerden von Gottes Plan. Und am 4. Sonntag dann Anteil geben an Gottes Wesen. Und das sind diese 4 Aspekte, das Haben und das Sein und das Nehmen und das Werden und das Geben. Und die hängen alle ganz eng zusammen. Und parallel dazu werden wir jeweils in den Kleingruppen Material und Impulse zur Verfügung stellen, damit das Ganze auch ganz, ganz praktisch wird. Und die erste gemeinsame praktische Aktion, die ist am kommenden Dienstag und die ist aus unserer Perspektive eine angemessene Reaktion auf Gottes Großzügigkeit und dass wir daran Anteil haben dürfen, nämlich Anbetung. Gott zu sagen, was er uns bedeutet und wie er ist und was es für uns heißt. Und deswegen machen wir am Dienstagabend einen gemeinsamen Anbetungsabend im neuen Büro um 7:30. Die Infos findet ihr im Heft. Und für alle Kleingruppenleiter haben wir auch ebenso ein Konzept jetzt mal ausgedruckt. Wir wollten es nicht für alle ausdrucken, aber allen Kleingruppen steht dieses Material jetzt zur Verfügung, damit ihr wisst, was uns beschäftigt, uns als Kirche. Und wenn du das gerne haben möchtest und kein Kleingruppenleiter bist, dann schreib Miri gerne eine Mail und dann kannst du das gerne auch bekommen. Und jetzt liest Yvonne uns den Text, der heute dem zugrunde liegt, wie großzügig Gott ist.
Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im 5. Mose Kapitel 24, die Verse 17 bis 22. Beugt Ausländern und Waisen gegenüber nicht das Recht und pfändet nicht das Kleid einer Witwe. Denkt immer daran, dass ihr einmal Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch von dort befreit hat. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln. Wenn ihr beim Ernten eine Garbe auf dem Feld vergesst, geht nicht zurück, um sie zu holen. Lasst sie für die Ausländer, Waisen und Witwen stehen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei allem, was ihr tut, segnen. Wenn ihr die Oliven von den Bäumen schlagt, dann haltet keine Nachlese. Lasst die verbleibenden Oliven für die Ausländer, Waisen und Witwen hängen. Auch bei eurer Weinlese sollt ihr keine Nachlese halten. Die übrig gebliebenen Trauben sollen den Ausländern, Waisen und Witwen gehören. Denkt daran, dass ihr selbst einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln.
Im 5. Buch Mose werden noch einmal viele der Gesetze wiederholt, die Gott durch Mose am Berg Horeb seinem Volk, den Israeliten, gegeben hatte. Und das 5. Buch Mose spricht in einer Situation, wo das Volk Israel sich über Generationen innerlich von Gott distanziert hatte, also in einer Situation des Ungehorsams. Und das 5. Buch Mose bildet den Übergang von Gottes Geschichte mit seinem Volk in die Geschichtsbücher im Alten Testament, wo es um den ganz praktischen Alltag von Gottes Volk geht. Wie haben sie gelebt? Wie ist es ihnen ganz praktisch gelungen, als Gottes Volk zwischen all den anderen Völkern zu leben und sich dabei eben nicht abzukapseln, sondern sich zu heben, weil sie etwas von Gott gezeigt haben, nachdem er sich ihnen gezeigt hat. Das 5. Buch Mose ist ein Erinnerungsbuch an das, was getan wurde und an das, was kommen wird. Und diese 6 Verse sind ein Mini-Ausschnitt aus den Gesetzen, die das soziale, gesellschaftliche Miteinander geregelt haben, also das Sozialgesetzbuch. Und für mich klingen Gesetze immer sehr nach Anweisungen und bei Nichtbefolgen die Strafe. Ich habe vor ein paar Wochen meinen ersten Punkt in Flensburg gesammelt, weil ich an einem grünen Pfeil, nicht stehen geblieben bin, sondern ich dachte, da schaffe ich es jetzt noch. Und ich habe nur kurz verzögert und bin um die Ecke gefahren und dann stand jemand, der hat mir gewunken und hat mich rausgewunken. Aber Strafe ist ja nur ein Aspekt von Gesetzen. In erster Linie sollen Gesetze und Gebote ja Schutz und Sicherheit bieten. Und die machen total Sinn. Sie sollen das soziale Miteinander regeln. Und schon allein in diesen wenigen Versen erfahren wir ganz viel darüber, und deswegen passt das auch so gut, wie Gott ist und was ihm wichtig ist. Er identifiziert sich so sehr mit benachteiligten Menschen, die sind ihm so wichtig, dass er allein in diesem ganz kurzen Abschnitt die Israeliten 2-mal daran erinnert, dass er sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Die Menschen, die das hören und lesen, die werden daran erinnert, wie sehr Gott sich mit seinem Volk in einer ausweglosen Situation identifiziert hat. Wir haben es mit einem sozialen, einem gnädigen, einem liebevollen und einem großzügigen Gott zu tun. obwohl die Gefangenschaft der Israeliten selbst verschuldet war, sie war eine Konsequenz aus falschem Handeln, steht Gott zu seinem Volk und Gott steht zu seinem Wort und befreit sie. Die Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat, die waren so durchdacht, dass bei konsequenter Einhaltung und bei konsequenter Befolgung dieser Gebote hätten sie dafür gesorgt, dass es praktisch keine permanente Ungerechtigkeit und keine dauerhaft benachteiligten Menschen gegeben hätte. Und das sagt so viel über Gott aus und was ihm wichtig ist. In der ganzen Bibel wird deutlich, wie sehr Gott Benachteiligte im Blick hat. Hier werden drei Gruppen in dem Text, die Bedürftigsten der damaligen Zeit, werden explizit genannt. Hier heißt es Ausländer, Witwen und Waisen. Was hatten die gemeinsam? Alle drei waren nicht in der Lage, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, selbst für sich, für ihre Bedürfnisse, für ihre Versorgung aufzukommen. Sie hatten entweder kein Land oder kein Vermögen oder keine Familie, die für sie gesorgt hat, oder eine Kombination aus allem. Und jetzt schaut mal, wie Gott hier vorgeht. Er erinnert sein Volk daran, wie hoffnungslos ihre eigene Situation gewesen ist und wie abhängig sie von ihm gewesen sind und wie er auf diese Situation reagiert hat. Sie konnten sich nicht selbst helfen, aber er hat ihnen geholfen. Und dann sagt er sowas wie, und wenn ihr den Menschen um euch herum etwas von mir und meinem Charakter zeigen wollt, wozu ich euch ausgesucht habe, dass ihr das tut, Klammer zu, dann macht es mir nach. Macht es auch so wie ich. Und dann kommen drei alltägliche Beispiele, bei denen Teilen, also großzügig sein, nicht mal besonders weh tut, aber die einen ganz, ganz großen Unterschied für die Gesellschaft gemacht haben. Beispiele aus der damaligen Landwirtschaftskultur. Wenn nach der Ernte noch Gaben auf dem Feld stehen, lasst sie stehen. Geht nicht noch mal drüber, um alle Reste auch noch einzusammeln. Lasst sie für Ausländer, Waisen und Witwen. Wenn ihr die Oliven von den Bäumen abgeerntet habt, dann pflückt nicht noch mal hinterher. Lasst ruhig ein paar Früchte hängen. Für Ausländer, Waisen und Witwen. Und dasselbe nach der Weinlese. Schickt nicht noch mal euren besonders gewissenhaften Büromensch dadurch, dass er die letzten Reste auch noch abpflückt, damit ihr da auch noch die letzten Cent rausquetscht, sondern lasst sie hängen für Ausländer, für Waisen und für Witwen, damit sie sich versorgen können. Und übrigens, falls ihr euch fragt, warum sollten wir das tun, denkt daran, dass ihr selbst Sklaven gewesen seid und ich euch geholfen habe. Darum. Was macht Gott hier? Auf der einen Seite gibt er Menschen die Möglichkeit, ihre Dankbarkeit Gott gegenüber, ihm selbst gegenüber, an andere Menschen weiterzugeben, indem sie diesen Menschen einfach was übrig lassen. Einfach, weil sie es können. Und auf der anderen Seite ermöglicht Gott den Menschen, die es nötig haben, dass sich andere um sie kümmern, die selbst kein Land, kein Vermögen, keine Menschen hatten, keine Versorgung hatten, denen ermöglicht er durch diese Anweisung, für sich selbst zu sorgen. Er verleiht ihnen ein Stück Würde zurück. Den einen sagt er, quetscht nicht aus allem auch alles raus, guckt nicht nur nach eurem eigenen Profit, spart euch diese Kraft und Zeit. Und den anderen gibt er das wichtige Gefühl, selbst etwas für die eigene Versorgung tun zu können. Und das ist ein wichtiges Gefühl. Sie haben quasi für ihre Nahrung gearbeitet und waren darum nicht gezwungen, betteln zu gehen. Ich weiß nicht, wer am Donnerstag diesen tollen Supermond gesehen hat. Mich hat dieser Mond wieder daran erinnert, dass wir einen Schöpfer haben. Und dass hier nicht irgendwie alles aus den Bahnen fliegt, nur weil der mal ein bisschen dichter oder größer oder was auch immer ist. Es hat alles seine Ordnung, weil wir einen Schöpfer haben. Gott, er hat alles gemacht und ihm gehört alles. Und zum Charakter dieses Gottes, unseres Schöpfers, gehört es ebenfalls, dass er sich darum kümmern möchte, dass jeder etwas oder genug von seiner Schöpfung abbekommt. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und wir sind Verwalter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist eine gute und eine wichtige Erinnerung. Gott ist gegen Ungerechtigkeit, weil er durch und durch gerecht ist. Und Gott ist für Großzügigkeit, weil er durch und durch selbst großzügig ist. Und im Unterschied zu anderen Göttern zu dieser Zeit, die sich mit Herrschern und mit Königen und mit Machthabern identifiziert haben, identifiziert sich Gott, der Gott der Bibel, mit den Schwachen und den Armen und den Bedürftigen. Was hat das mit uns heute hier in Potsdam zu tun? Als erstes, glaube ich, ist es für uns eine gute und eine wichtige Erinnerung daran, wie Gott ist und was ihm wichtig ist. Es ist auch eine Erinnerung daran für uns, dass die Kirche von heute das Israel von damals ist. Gott hat sich dafür entschieden, wie damals durch die Israeliten, heute durch die Kirche eine besondere Gemeinschaft zu bilden, die mitten im Alltag von ihm beeinflusst und verändert, etwas von ihm zeigt. Eine Kirche ist dazu da, Gott vorzustellen. Darum existiert Kirche. Durch eine Gemeinschaft, die so aufeinander und auf andere achtet, miteinander teilt und füreinander sorgt, dass sie zu einem Bild für eine zukünftige himmlische Gemeinschaft wird, in der das alles, was uns jetzt Sorgen macht, keine Rolle mehr spielen wird. Weil jeder alles hat. Das nennt die Bibel Ewigkeit. Ungestörte Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen und der Menschen miteinander. Und diese perfekten Umstände in der Zukunft wiederherzustellen, absolute Gerechtigkeit, das ist Gottes großer Plan mit dieser Welt. Darauf läuft alles hinaus. Und an diesem Plan möchte er uns beteiligen. Warum sollten wir das wollen? Wenn wir anfangen oder wenn wir wieder anfangen oder wenn wir tiefer anfangen, uns wieder mehr mit Gott zu beschäftigen, dann werden wir feststellen, dass unsere eigene Ausgangssituation auch nicht besser ist. Sie ist weder besser als die der Israeliten, noch ist sie besser als die der besonders Bedürftigen, die hier genannt werden. Und zwar meint Gott hier nicht in erster Linie unsere materiellen Umstände. Die sind, glaube ich, bei 100% von uns besser als bei denen, die hier genannt waren. Sondern Gott meint eine Etage tiefer unseren geistlichen Zustand. Bevor wir uns mit anderen Menschen vergleichen, müssen wir über die Beziehung zu Gott nachdenken. In Deutschland konzentrieren wir uns aber häufig auf andere Dinge. Aber wir sind bedürftig. Niemand von uns hat Krankheit und Tod im Griff. Wir sind obdachlos. Niemand von uns hat hier eine dauerhafte eigene Bleibe. Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind hier und wissen nicht so ganz genau woher und wir sind auch nicht lange hier. Wir sind auf der Durchreise. Wir haben hier kein Zuhause. Wir sind arm. Niemand von uns kann irgendwas mitnehmen von dem, was uns jetzt zur Verfügung steht. Und wir sind Witwen und Waisen. Irgendwann werden unsere Eltern sterben oder unser Partner oder beide, definitiv. Und Gott bietet sich als Vater und als dauerhafter Versorger an. Vielleicht hatten wir nie was von unseren Eltern. Und Gott bietet sich als Vater und als dauerhafter Beschützer an. Oder vielleicht hatten wir nur Schlimmes von unseren Eltern. Und Gott bietet sich als perfekter Papa an. Gott identifiziert sich so sehr mit Bedürftigen, mit unperfekten Menschen, mit uns, dass er uns genau da rausholen und befreien möchte. Seine Gnade, seine Großzügigkeit und sein Mitleid haben ihn dazu getrieben, sich zu uns auf den Weg zu machen. Er wurde Mensch und kam mitten hinein in eine bedürftige Kultur. Er wurde Teil dieser armen Gesellschaft. Er hatte keinen eigenen Besitz. Seine Familie hat ihn verlassen. Seine Freunde haben ihn verraten. Er wurde unschuldig verurteilt und hingerichtet. Er ist in einem geliehenen Stall geboren, in einem geliehenen Grab begraben worden, auf einem geliehenen Esel geritten. Und das letzte Essen mit seinen besten Freunden hatte er in einem geliehenen, gemieteten Saal. Er hat sich selbst gegeben, er hat sich selbst geteilt und uns damit gezeigt, wie großzügig Gott ist, der ihn für uns losgelassen hat, damit wir teilhaben können an dieser Großzügigkeit Gottes. Warum eigentlich? Das, was die Israeliten theoretisch wussten über Gott, ist erst in Jesus, in seiner ganzen Fülle sichtbar und ganz praktisch geworden. Wie bedürftig Menschen sind und wie sehr sich Gott mit Bedürftigen identifiziert und wie sehr sie ihm am Herzen liegen. Vorher wussten die Menschen das, aber Jesus hat diese Eigenschaft Gottes erst so richtig deutlich gemacht und ganz praktisch gezeigt. Und ihm ist es viel klarer als uns häufig. Niemand von uns, kein Mensch, kann sich alleine aus seinem geistlichen Zustand der Verlorenheit, der Trennung von Gott, der Bedürftigkeit, niemand von uns kann sich alleine daraus retten. Wir sind gefangen in uns selbst, wie Israel in Ägypten. Und wir brauchen Gottes Eingreifen, weil wir bedürftig sind. Wir können niemals, selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, seine Gesetze halten und wir werden niemals eine perfekte Gemeinschaft als Kirche sein. Wir können Gottes Ansprüchen gar nicht gerecht werden. Und spätestens, wenn wir das feststellen, werden wir sagen, ganz schön arm, ganz schön bedürftig. Ganz schön hilflos. Und wir können ja nicht mal Ansprüchen von Menschen immer gerecht werden. Aber Gott nimmt seine eigenen Gesetze und unseren Ungehorsam, unser Problem so ernst, dass er unseren Zustand nicht einfach hinnehmen oder gar ignorieren kann, sondern er ist auf die Erde gekommen, um genau dafür einen furchtbaren Tod zu sterben, um uns dadurch zu retten. Und das, was da passiert ist, das nennt die Bibel Gnade. Gott hat sich für uns obdachlos, heimatlos, bedürftig, arm, klein und dienend gemacht, damit wir durch Glauben und Vertrauen auf ihn reich werden und neues Leben bekommen können. Und dieser Reichtum, von dem hier die Rede ist, ist völlig unabhängig von unserer wirtschaftlichen Situation. Und darin liegt eine ganz, ganz, ganz große Chance. Wir können teilen, weil wir teilhaben können an Gottes Großzügigkeit und an seinem Reichtum. Und deswegen ist es auch nicht ganz richtig, wenn wir Gnade, nichts tun und aktiv werden, gegeneinander ausspielen. Wirklich erlebte Gnade kann niemals tatenlos bleiben. Wirklich erlebte Gnade wird immer auch aktiv. Je mehr wir über Gott wissen, desto mehr werden wir über unsere eigene Bedürftigkeit herausbekommen. Und wenn wir dann einen bedürftigen Menschen sehen, dann ist es wie ein Blick in den Spiegel. Wir sehen uns und wir sehen Gott. Und wer selbst Gnade erlebt hat, und das ist jetzt der Satz für mich, wer selbst Gnade erlebt hat, dem ist sowohl die Basis für Überheblichkeit, Selbstschuld, als auch die Basis für Gleichgültigkeit, das geht mich nichts an, entzogen. Wer wirklich Gnade erlebt hat, dem ist die Basis für Überheblichkeit und auch für Gleichgültigkeit entzogen. Oder wir haben Gnade noch nicht richtig verstanden. Wie kann das gehen? Ich glaube, Appelle helfen hier nicht weiter. Der Ansatzpunkt liegt nämlich tiefer. Unsere Entfremdung von Gott hat dazu geführt, dass als Folge eine Entfremdung von Menschen stattgefunden hat. Und deswegen ist der Lösungsansatz auch nicht auf der Beziehungsebene zwischen Menschen, sondern in der Beziehung zu Gott zu suchen. Gemeinschaft in dieser Tiefe, wie Gott sie in seinem Kopf, in seiner Vorstellung hat, ist nur möglich, wenn er selbst dafür die Basis bildet. Christsein hat immer praktische Auswirkungen, aber Gnade setzt eben nicht beim Tun an, sondern bei unserer Einstellung zum Tun. Gnade setzt nicht beim Tun an, sondern bei unserer Einstellung, warum wir Dinge tun oder nicht tun. Aus Gottes Großzügigkeit entsteht eine Gemeinschaft, in der Menschen sich entfalten können, in der sie mit ganz natürlichen Dingen und Handlungen im Alltag großzügig umgehen. Das ist das Bild von Kirche, dem wir immer mehr entsprechen wollen, gerne, mittendrin. Ganz kurz zum Schluss, wer ist das bei uns heute? Nachdem wir jetzt wissen, dass wir im Verhältnis zu Gott alle bedürftig sind, möchte ich noch kurz fragen, wer sind die besonders Benachteiligten und Bedürftigen heute? Und was sind heute Ähren und Oliven und Weintrauben? Ich glaube, dass bei uns heute immer noch Flüchtlinge, Migranten, Ausländer zu dieser Gruppe mit dazugehören. Wie stehen wir als Kirche zu der Diskussion, die in Cottbus gerade abgeht, wo wir jetzt unsere erste Tochtergemeinde gründen? Was bedeutet das? Ich glaube, dass dazu Obdachlose gehören. Ich glaube, dass dazu in manchen Fällen Arbeitslose gehören. Ich glaube, dass dazu eine immer größer werdende Gruppe von älteren Menschen gehört. Und ich glaube, dass in speziellen Situationen auch die speziellen Herausforderungen von alleinerziehenden Eltern eine Gruppe sind, die besonders bedürftig ist. Plus die 100% von uns, die ihre Bedürfnisse noch haben und sich nicht dazu zählen würden. Und damit sind wir wieder alle auf einer Ebene. Ich musste schmunzeln, es ist manchmal so leicht, anderen eine Freude zu machen. Zwei unserer Nachbarskinder, die hüpfen immer vor Freude durch den Hof. Die haben so ein Hochbeet mit Erdbeerpflanzen und immer wenn Mama oder Papa Erdbeeren geholt haben und die beiden finden noch eine Erdbeere, die sie vergessen haben. Was das für eine Freude ist im Hof. Und das ist so leicht. Ich liebe unseren Potsdamer Pfandflaschensammler im Rollstuhl mit seinen kreativen Plakaten. Flasche leer, danke sehr. Oder erste mobile Flaschenannahme Potsdams. Ich liebe es, dem Leergut zu geben. Es tut mir nicht weh, überhaupt nicht. Und ich habe so das Gefühl, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber der macht was Gutes aus seiner Situation. Der scheint mir immer sehr fröhlich zu sein. Was ist mit denen, die mich am Bahnhof nach einem Fahrschein fragen? Wie ist es mit jemandem einladen? Ist es für mich eine Freude zu sehen, wie bei Slack Dinge zusammenkommen, die scheinbar zusammengehören? Nicht immer, aber immer mal. Und ich möchte jetzt gar nicht noch viel mehr konkrete Beispiele nennen, weil wir dann wieder zu schnell beim Tun sind. Ich möchte uns einladen, lasst uns mit der Gnade Gottes beschäftigen weiterhin und mit seiner Großzügigkeit. und dann unsere eigene Bedürftigkeit erkennen. Und ich glaube, dann wird dein Leben und dann werden wir als Kirche und dann wird unsere Stadt bald anders aussehen. Das traue ich Gott zu. Wo kannst du gut und gerne auf etwas verzichten, was anderen hilft und wo gleichzeitig Gottes Wesen sichtbar wird? So, bis hierhin war ich durch heute Morgen um 7:30. Ich habe gedacht, boah, klasse. Und dann kam eine Anfrage von unserem Technikteam, ob sie einen Schlüssel haben können. Und ich hatte mir den Morgen gut durchstrukturiert und irgendwie habe ich gemerkt, oh, nur weil ich in der Nähe wohne und einen Schlüssel habe, muss ich jetzt da hingehen und kannst mir auch noch bei der Kiste helfen, die da steht und sowas. Und es hat mich genervt und dann irgendwann so, Entschuldigung, dass du reden kannst, wissen wir. Tun. Geh. Halt deinen Mund. Mach hin. Und es war so gut, dass Gott mich heute Morgen daran erinnert hat und mir 11:55 wieder eine Anwendung geschickt hat, wo ich dachte, okay, es ist eine gute Erinnerung. Und wir wollen als Kirche eine dienende Gemeinschaft sein. Und wir wollen eine Art Gegenkultur sein, die zum Wohl der Allgemeinheit da ist. Kirche, die sich abhebt, positiv heraussticht und sich nicht abschottet, sondern mitten in der Gesellschaft ansiedelt, wo wir sind. Deswegen sind wir mittendrin. Bedürftig und gleichzeitig haben wir Ressourcen zum Weitergeben. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 31, und damit schließe ich, wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer den Armen bereitwillig hilft, ehrt Gott. Wir alle. Und Jesus sagt, ich bin der Bedürftige in deinem Leben. Und wie du ihn behandelst, zeigt, wie dein Herz zu mir steht. Könnt ihr es auch schon hören und sehen, die Auswirkungen des Evangeliums hier in der Stadt? Nicht, weil wir viel tun, sondern weil viele Herzen von Gott verändert wurden. Und es dann ganz von alleine geht, fast. Wir können dann nicht anders als helfen und tun, uns gegenseitig und dieser Stadt. Amen.